Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Wir pflegen unsere Haare, Nägel und Zähne. Pflegst du auch deinen Humor? Du fragst dich vielleicht, wozu? Den hat man oder hat man nicht? Nun, die WissenschaftlerInnen haben inzwischen festgestellt, dass wir Humor durchaus trainieren können. Und ich finde, das lohnt sich. Denn Humor ist allemal die Würze des Lebens. Oder wie Joachim Ringel das so wunderbar bildlich ausdrückt, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Der bekannteste Spruch zum Humor ist wohl der von Otto Julius Bierbaum. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja, Lachen, wie steht es denn damit? René Schweizer, der eine ganz wesentliche Rolle bei Humorcare spielt, sagte, weiß denn kaum noch jemand, dass Lachen Raum schafft? So viel Raum, dass für ein Gedankengedränge kein Platz ist. Lacht mal bewusst und schaut euch dabei zu. Schaut an, was ihr seht. Ihr seht die Leere, die wunderbare Leere des Lachens. Nirgendwo Probleme, keine schlechten Gefühle, nur Wohlbefinden und das Empfinden von Freude. Ich gehe sogar so weit zu sagen, Lachen, Witz und Humor sind Motor, Anker, Ventil und absolute Lebensmittel. Vor 25 Jahren haben sich ein paar heitere Menschen dazu entschlossen, für die Pflege des Humors einen Rahmen zu schaffen. Daraus ist Humorcare entstanden. Wie es dazu kam und welche Aufgaben und Anliegen damit verbunden sind, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Dr. Michael Tietze, Psychotherapeut, Wissenschaftler, Autor und deutscher Pionier des therapeutischen Humors, weiß darüber bestens Bescheid, denn er gehört zu den Gründern dieses Vereins. Ich freue mich sehr, Dr. Michael Tietze in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Lieber Michael, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Bitte stell dich doch unseren HörerInnen vor.
Ja, hallo, liebe Silvia. Das ist ja toll, dass wir wieder zusammengekommen sind. Was zu meiner Person zu sagen ist, ist, dass ich schon uralt bin. Ich bin 1947 und das ist das, was mir ganz viele Vorteile verschafft hat. Also manchmal spreche ich auch von der Gnade der frühen Geburt. Warum? Weil als ich damit anfing, mich beruflich für den Humor zu interessieren, hatte ich kaum Mitbewerber. Also ich war damals einer der wenigen, die sich dafür interessiert haben. Und das gab mir natürlich einen entscheidenden Vorteil. Wer heute damit anfängt, der hat ja ganz viele Mitstreiter. Damals war das noch ganz anders. Und ich als Psychologe kam so dazu, dass ich, man könnte fast sagen, wie die Jungfrau zum Kind, aber dafür gibt es viele Erklärungen und ich glaube, die werde ich dann später noch nachschieben. Also, ich bin, wie gesagt, Jahrgang 47, ich bin Großvater, ich habe Enkel und habe bis vor 8 Jahren habe ich eine Praxis gehabt, eine psychotherapeutische Praxis, also insgesamt 45 Jahre in meinem Beruf gearbeitet und jetzt bin ich, wie man sagt, ein Unruheständler, weil zur Ruhe komme ich nicht, da ist der Humor viel zu lebendig Und jetzt kann ich das machen, was mich wirklich interessiert. Also die Kür ausleben, die Pflichten des Lebens habe ich, glaube ich, jetzt so ziemlich hinter mich gebracht.
Die Kühe, und das ist die Saat, das Sahnehäubchen. Ne? Das ist wie beim Eiskunstlauf, denke ich gerade so.
Ja, genau.
Da gucke ich auch mal lieber die Kühe. Ah, herrlich. Ja, das ist toll, dass du diesen Humorweg gegangen bist, weil das ist eine so wichtige Geschichte. Und ich bin allen Menschen dankbar, die den Humor ja mehr in unser Leben gebracht haben und gesellschaftstauglich gemacht haben, ne? Dass wir das ja in unser Leben viel mehr integrieren können, so ein Bewusstsein dafür entwickelt wurde. Und es ist mir eine besonders große Freude, eben mit dir über diese Humorbewegung reden zu können. Denn wie du schon sagst, du bist einer der ersten Stunde. Und damit hast du auch alle Berühmtheiten kennengelernt, die damit zu tun haben, die ich nur aus der Literatur kenne. Und das finde ich einfach großartig. Aber dazu auch etwas später. Erstmal würde ich gerne drüber reden, wie du überhaupt zum Humor gekommen bist. Wie interessiert man sich überhaupt genau für diese Thematik? Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du in Konstanz studiert, Psychologie studiert und bist dann über ein Seminar, die pathologische Kommunikationsstile bearbeitet hat. Quatsch.
Doch, genau so hieß das Seminar.
So hieß das?
Da ging es um pathologische Kommunikationsstile. Das war übrigens nicht mal im Fachbereich Psychologie. Ich habe ja auch noch Soziologie studiert, nebenfach. Das war also bei den Soziologen. Da ging es ja um Kommunikation, was auch für mich nach wie vor unheimlich wichtig ist. Also die Rhetorik des Humors ist so eines meiner Lieblingsfächer, auch heute noch. Und in diesem Seminar im Wintersemester 1970 wurde das Buch Schizophrenie und Familie besprochen. Das ist ein Jahr zuvor ins Deutsche übersetzt worden. Und da waren so die wichtigsten Arbeiten der sogenannten Palo-Alto-Gruppe versammelt, also die von Gregory Bateson begründet wurde. Und da ging es um kommunikative Doppelbindungen. Also kommunikative Doppelbindung ist, wenn man jetzt jemanden ins Gesicht sagt, also verbal sagt, oh, ich finde dich unheimlich sympathisch, und dann macht man ein Gesicht dazu wie der Abschmecker in der Essigfabrik. Das ist eine Doppelbindung. Und das heißt also, man kommuniziert nicht nur mit Worten, sondern eben auch immer mit dem Körper. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, denn im Humor bist du unglaubwürdig, wenn dein Körper nicht authentisch ist. Also wenn du nur so tust, als wärst du fröhlich und humorvoll, dann nimmt dir das keiner ab. Das erkennt man ja auch schon an den Lachfältchen. Wenn die fehlen, da kann man Humoriges erzählen, so viel man will. Es kommt nicht an. Auf jeden Fall war es so, dass diese kommunikativen Doppelbindungen, die eben auch in Familien unter Umständen ganz verhängnisvolle Auswirkungen haben. Denn wenn primäre Bezugspersonen mit ihren Kindern dauernd so gespalten kommunizieren, ihnen dich lieb und mit ihrer Körpersprache das Gegenteil behaupten, dann kann das natürlich dann sich sehr negativ auswirken. Damals sagten die Forscher der Palo Alto Gruppe, dass das schizophrenogen ist. Das würde man heute so nicht sagen. Man würde einfach sagen, dass das irgendwelche psychischen Störungen nach sich zieht. Auf jeden Fall war es so, dass fast auf den ersten Seiten schon festgestellt wurde, diese paradoxen Zwickmühlen oder diese metakommunikativen Zwickmühlen gibt es nicht nur im Bereich der gestörten Kommunikation, sondern das ist ein Hauptmerkmal des Humors. Also der Humor ist immer etwas, was auf zwei Ebenen stattfindet oder in zwei Bezugssystemen. Man könnte es heute, würden wir sagen, der Humor fasst das Bezugssystem des rationalen Erwachsenen, in dem wir alle miteinander als Erwachsene umgehen, als normale Erwachsene umgehen, und des inneren Kindes, wo das also nicht so rational zugeht, wo es dann eher privatlogisch oder unlogisch, auf jeden Fall aber emotional zugeht, die vermischt er im Sinne einer, Arthur Koestler das genannt hat, Bisoziation. Und in diesem Kuddelmuddel ergeben sich dann diese Humorreaktionen. Dann ergibt sich Verblüffung, dann ergibt sich Staunen, dann ergibt sich manchmal auch Befremden und sehr häufig eben auch ein Lachen. Weil lachen kann man immer dann, wenn etwas nicht mehr logisch plausibel ist. Und diese Idee hat mich auf jeden Fall fasziniert. Und hat mein weiteres Wirken sozusagen in eine bestimmte Richtung gebracht und hatte mir damals gleich das Buch von William F. Frey besorgt, das mich deswegen interessierte. Also es war das Buch über den Humor, denn Frey war der Humorbeauftragte der Palo Alto Gruppe. Er war auch der Zimmernachbar von Paul Watzlawick, der sehr bekannt geworden ist dann später. Die waren also alle in diesem Institut of Mental Research in Palo Alto. Und Frey hatte dieses wunderbare Buch geschrieben, schon 1963, Sweet Madness, also süße Verrücktheit. Und damit hat er den Humor auf seine Weise interpretiert. Und dort ging es eben um Paradoxien. Und Paradoxien sind etwas, was wir in unserem normalen Leben so, ja, einerseits als befremdlich empfinden, aber andererseits eben auch als faszinierend. Denn jeder Clown arbeitet paradox und Comedians arbeiten paradox. Und tatsächlich war es so, dass, habe ich dann später in meiner Psychotherapieausbildung dann auch festgestellt, dass schon Alfred Adler so kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert mit Paradoxien gearbeitet hat, indem er Patienten, also die zu ihm kamen, genau das verschrieben hatte, was ihr Problem war. Also das Symptom. Also wenn jemand, kleine Kinder zum Beispiel, unheimlich laut waren und die Familie terrorisiert haben, dann hat er ihnen gesagt, versuch das zu verstärken, mach das noch ausgiebiger und überleg dir, ob du da noch irgendwas dazu bringen kannst. Und einer der Schüler von Alfred Adler war Rudolf Dreikus, der schon 1932 diesen Satz geschrieben hat, wenn man eine erfolgreiche Therapie veranstalten will, dann sollte man den Patienten natürlich in nicht verletzender Weise unter irgendeinem Vorwand raten, gerade das zu üben, was er bisher bekämpft hat, nämlich sein Symptom zu verstärken. Das war genau das Gegenteil von dem, was man natürlich immer vor Augen hatte, wenn man eine seriöse Psychotherapie betrieben hat, dann hat man ja versucht, das Symptom wegzubekommen, den Patienten von seinen Symptomen zu befreien. Nein, die paradoxe Verfahrensweise ging in eine andere Richtung. Und die wurde von William Frey dann eben ausgiebigst erklärt. Und ich bin dann natürlich später, kurze Zeit später, dann eben auch auf Viktor Frankl gestoßen. Der war ursprünglich ein Schüler von Alfred Adler und der hat dann seine Logotherapie zu einer, wenn man will, Fundgrube paradoxer Techniken entwickelt. Und der hat auch das Ganze als paradoxe Intention bezeichnet. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann, als ich mit meinem Studium fertig war und dann einige Jahre in der Psychiatrie gearbeitet habe, da fing ich da an, damit zu experimentieren, denn in der Psychotherapieausbildung war das Tabu. Da wurde also nicht mit paradoxen Methoden damals gearbeitet, aber ich habe mir das aus der Literatur, habe ich mir das herausgelesen und habe das dann angewandt, habe gemerkt, das bringt unheimlich viel. Und vor allem hat es gezeigt, sobald man mit dieser paradoxen Intention gearbeitet hat, fingen die Leute an zu lachen. Erstaunt, manchmal amüsiert. Und dann merkte ich, dann ergab sich dann eine so wunderbare therapeutische Beziehung, dass ich plötzlich das Gefühl hatte, das ist ja keine Pflicht mehr, sondern, wie ich schon am Anfang sagte, das ist ja eine Kür, das macht Spaß, das macht Freude. Und deswegen habe ich dann schon 1977 meine Erfahrungen in einem der paradoxen Intention in einem Zeitschriftenartikel niedergeschrieben und 1979 ein längst vergriffenes Buch dazu, das im Grunde diese neue Idee, die aber von Frankl schon in den 30er Jahren dann beschrieben wurde, von Adler noch viel früher, das habe ich dann etwas systematisiert und irgendwie ist Viktor Frankl über diese Publikation gestolpert und hat dann mit mir eine Korrespondenz angefangen. Das führte dazu, dass ich mit ihm als einem meiner wichtigsten Lehrer dann auch über einige Jahre verbunden war. Wir haben zunächst telefoniert, dann bin ich immer wieder nach Wien gefahren, war bei seinem Jour Fix auch dabei. Das sind unvergessliche Momente gewesen. Und dann hat er mich zum Internationalen Kongress für Logotherapie, also diese Richtung, die er begründet hat, die dritte Schule, Wiener Schule der Psychotherapie, eingeladen. Und dort habe ich dann auch wieder über paradoxe Methoden gesprochen. Und abends, als wir dann schön nach dem ersten Kongresstag zusammen saßen, kam ein ernster Herr zu mir und stellte sich als Cheflektor des Herder Verlags in Freiburg vor und sprach mich darauf an, dass ich ein Buch über Humor schreiben sollte. Und da war ich also erstaunt, habe gesagt, wie kommen Sie jetzt da drauf? Und dann sagte er, Herr Franke, der zwei Tische weiter saß, sagte, hat mir gerade gesagt, dass Sie dieses Buch schreiben sollen. Dann war ich wirklich verdattert, weil ich hatte Paradoxien und Humor noch nicht sozusagen als Einheit erlebt und bin dann rüber zum Professor Franke gegangen und habe gesagt, Herr Professor Franke, ich habe gerade hier vom Lektor vom Herder Verlag gehört, ich soll ein Buch über Humor schreiben, ich habe doch keine Ahnung von Humor. Und dann sagte Franke, ja, die Paradoxie, mit der Sie sich ja so intensiv beschäftigt haben, ist der Humor. Der Humor ist eine einzige Paradoxie. Und dann sagte er mir, fangen Sie einfach an, das werden Sie schon hinkriegen. Und saß ich natürlich da und gab ja auch kaum etwas. Und ich habe dann halt viel recherchiert und so weiter. Und dann ist dann irgendwie, wie das möglich war, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es nicht einfach war. Aber dann ist dann das kleine Büchlein Heilkraft des Humors, therapeutische Erfahrungen mit Lachen, wo ich natürlich viel über Paradoxien geschrieben habe, im Herder Verlag 1985 erschienen. Und das hat natürlich für mich dann auch viele erfreuliche Konsequenzen gehabt, denn unglaublich viele Leute haben mich daraufhin kontaktiert. Letztendlich hat es auch dazu geführt, dass ich, worüber ich gleich noch sprechen werde, René Schweizer und William Frey auf diese Weise kennengelernt habe. Denn im gleichen Jahr rief mich Frankl noch einmal an und sagte mir, dass William Frey dabei ist, ein Buch über Humor in der Psychotherapie herauszugeben und dass er ihn selbst angefragt hat, aber er hätte nicht die Zeit, das zu machen, aber er hätte mich ihm empfohlen. Und dann sagte er mir, ich habe ihm Ihre Anschrift gegeben und wünsche Ihnen schon jetzt viel Inspiration beim Schreiben. Und so habe ich dann Kontakt hergestellt zu William Frey und habe dann
jetzt ein kleinen Moment. Ich muss dich jetzt gerade einmal unterbrechen, weil sonst kann ich meine ein, zwei Fragen nicht unterbringen. Das ist so ein toller Fluss, in dem du bist, unterbreche ich jetzt auch ungern. Ja. Aber ich wollte gerne noch mal beim Viktor Frankl einhaken. Und zwar, den finde ich ja auch so großartig mit all dem, was der macht. Ich zitiere ihn ja auch immer gerne in allen Vorträgen, Lesungen etc. Ja. Und ich fand es jetzt noch mal, weil ich mich mit dem Thema ja noch besonders beschäftigt habe, was wir heute haben, bin ich drüber gestolpert und wollte dich fragen, ist das richtig, dass er praktisch der Erste war, der ausdrücklich den Zusammenhang gebracht hat mit der Psychotherapie und den besonderen Therapieformen, dass der Humor da dazu gehört? Der war der Auslöser dafür, das zusammenzubringen. Ist das richtig?
Der Vater des sehr therapeutischen Humors.
Ah ja, das fand ich jetzt, war mir nochmal wichtig, weil er hat ja so vielfältige Sachen, von denen man immer hört, mit der Logotherapie und so weiter. Und dass das auch nochmal der Humor, dass ihm das wichtig ist, das war mir schon klar. Aber dass er das so mit der Therapie zusammengebracht hat, ja, spannend. Ja, und der William Frey, wo du eben ja schon munter angefangen hast zu erzählen, was ich ja auch so beeindruckend finde, dass du die ja alle live kennengelernt hast. Also wirklich Vorteil deines Alters, ne? Großartig. Ich hätte die auch gern live kennengelernt. Das sind so beeindruckende Menschen. Und ja, der Frey, der dann ja auch noch die Glottologie, die Wissenschaft des Lachens entwickelt hat, finde ich auch nochmal spannend. Du hast ja eben gesagt, Buch Sweet Madness, auch ein toller Titel. Und du hast eben auch gesagt, dass du erlebt hast in der Therapie, dass sie dann anfangen zu lachen, die Menschen, mit denen man das macht. Und ich vermute mal, dass dann in Folge eben die Menschen, die sich mit dem Humor beschäftigt haben, dann auf die Idee gekommen sind, sich noch mehr mit dem Lachen zu beschäftigen. Ist das richtig?
Ja, Frankl hat ja auch gesagt, dass das gemeinsame Lachen das Entscheidende ist in einer Psychotherapie. Aber die Voraussetzung dafür, dass man in dieses Lachen kommt, ist, dass der Therapeut oder die Therapeutin einen Mut zur Lächerlichkeit entwickelt. Also im Grunde das, was auch der Clown vorlebt. Unter dieser Voraussetzung, sagte Frankl, kann der Therapeut dem Patienten nicht nur vorsagen, was es heißt, den Mut zur Lächerlichkeit zu haben, sondern ihm auch vorspielen, was es heißt, sich anders zu verhalten, als man das in unserer normierten Welt, wo es immer darum geht, möglichst gut dazustehen und alles richtig zu machen und tolle Ideen zu haben, nicht zu stottern, nicht zu erröten, nicht zu zittern und so weiter. Also, dass man im Grunde aus diesem Zwang zur Perfektion ausweicht oder den verlässt. Frankl sprach von einem faustischen Drang zur Hundertprozentigkeit, dass man den aufgibt und dann den Mut zur Unvollkommenheit hat und den Mut auch lächerlich zu sein. Und Frankl sagte, und nur wenn der Therapeut in der Lage ist, das tatsächlich nicht nur zu sagen, sondern vorzuspielen, dann kann er oder sie auch Erfolg haben. Und dann hat bei diesem einen Show Fix in Wien jemand gefragt, ja, aber wie kann man das denn machen? Dann müsste man ja eine Clowns-Ausbildung machen, um das zu können. Und dann hat Frankl ihn angegrinst und gesagt, ja, warum machen Sie dann keine? Das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich gehört habe, dass jemand so berufener wie Frankl ausdrücklich gesagt hat, dass die Clownsarbeit therapeutisch wichtig ist. Das ist heute, wo es die Klinik-Clowns gibt, die therapeutischen Clowns gibt, gar keine Frage mehr. Aber damals, das war in den 80er Jahren, war das schon etwas ganz Besonderes.
Ja, spannend. Du hast jetzt schon ein paar Mal Choice Fix oder wie heißt das gesagt? Was ist das? Fix,
das ist so ein regelmäßiger Treffen. Also der hat einmal im Monat diesen festen Termin gehabt. Das nennt man französisch Jour Fix, also fester Tag. Und da kamen dann vielleicht so 8, 9 Leute mehr, Anhänger hatte der damals gar nicht. Und dann bin ich halt immer von Stuttgart dahin geflogen nach Wien und war dann da auch dabei und dann wieder zurück. Und das war es mir wert. Ja, vielleicht so 10 Mal war ich dabei. Und das war schon unglaublich toll, wie er das dann also auch rübergebracht hat, dieses paradoxe Denken. Er war tatsächlich wie ein toller Comedian. Also wenn man dem zugehört hat, dann wird es nicht langweilig. Also er konnte dann körpersprachlich und er hat dann auch mit seiner Stimme hat er einmal vorgeführt, wie es war, als die Nazis in Wien einmarschiert sind. Und dann hat er dann also auch diese Fanfarenklänge und sowas hat er alles imitiert und man hatte das Gefühl, man ist mitten dabei, obwohl es eine schreckliche Sache war. Und gleichzeitig konnte man sich über diesen Humor, den er dabei an den Tag gelegt hat, von diesem Schrecken distanzieren. Und viel später habe ich dann erfahren, dass Benigni, der diesen tollen Film gedreht hat, Das Leben ist schön, La Vita è Bella, dass er Viktor Frankl und seine Lebensgeschichte sich zum Vorbild genommen hat. Denn Frankl war ja im Auschwitz gewesen, im KZ. Und in diesem Film geht es ja darum, dass ein Vater mit seinem Sohn in ein KZ kommt und seinem Sohn paradoxerweise weismacht, dass das Ganze, was da stattfindet, nur ein irrsinniges Spiel ist, bei dem es nur darum geht, einen ersten Preis zu bekommen, nämlich einen Panzer. Und wenn man alles richtig gemacht hat, hat man diesen ersten Preis. Und von daher ist dieser Film, obwohl er in einem KZ spielt, ein Ausdruck von frankischem Humor. Also das vielleicht am Rande, weil das vielen nicht bekannt ist, dass Benignis Film Das Leben ist schön auf der Lebensgeschichte von Viktor Frankl basiert.
Das ist spannend, das wusste ich auch nicht. Ich hatte, also wo du das eben erzählt hast, hatte ich sämtliche Bilder von dem Film im Kopf, hab Gänsehaut gekriegt, weil zum Schluss geht der kleine Junge raus und steht vor diesem Panzer und denkt, er hat es gewonnen. Ja. Also das ist eine sehr, sehr beeindruckende Geschichte, ein toller Film. Und dass das darauf beruht, ja, das ja, gibt nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Dankeschön dafür. Ja, das war Viktor Frankl und William Frey. Du bist nach Kalifornien geflogen. Und
ja gut, also ich bekam dann sozusagen den Auftrag oder auch die Chance, wie man so will, also in diesem Handbuch mitzuschreiben. Da war ich, das ist natürlich nur aufgrund der Empfehlung von Frankl möglich gewesen, der einzige Europäer, der da mitgemacht hat. Und dann habe ich ein Kapitel geschrieben über die Art von Humor, konspirative Methode. Konspirativ heißt, dass man sich also mit dem Patienten sozusagen verbündet gegen die ganzen Zwänge der Erwachsenenwelt. Und das hat mir immer besonders Spaß gemacht. Das kam dann in diesem Buch und dann bekam ich die Einladung von Wolli Zalame. Das war der Assistent von Frey, der das also ein sehr rühriger Mensch, nach San Diego zu kommen. Und dann war ich dann einige Wochen in San Diego und habe dann auch sehr viel gelernt. Waren tolle Tage, die ich da erleben durfte. Und da bin ich dann auch zu William Frey in Nevada City, wo er lebte, also am Fuße der Rocky Mountains, in einem Tal, in dem also 1848 das erste Gold gefunden wurde. Genau da hat er dann so sein Domizil angelegt und
ja, toller hat, Platz. Selbst
Gold, hat selbst immer noch nach Gold gesucht. Da war ich dann also eingeladen und so ergab sich dann eben eine enge Zusammenarbeit.
Ja, und da hat er dich bei einem Fireside-Chat, also du hast immer so tolle Treffen, bei einem Fireside-Chat hat er dich gefragt.
Ja, der hatte da in diesem Haus, es war so natürlich so Blockhaus-Stil, so richtig, wie man sich das so vorstellt aus diesen tollen Serien, Bonanza und so sah das ein bisschen aus. Da hatte er auch einen offenen Kamin, also mit einem tollen Feuer am Abend. Und dann saßen wir dann da und dann haben wir uns dann so unterhalten. Und dann ging es eben auch um die Frage, wie soll es in Europa weitergehen? Und dann habe ich ihm dann gesagt, ja, ich könnte ihn gerne auch mal einladen, weil ich habe meine Kontakte zu Schweizer und ich habe damals viel in Stuttgart im Hospitalhof gemacht, habe gesagt, er soll doch mal nach Europa kommen, auch nach Zürich, wo ich dann auch am Alfred-Adler-Institut einiges gemacht habe. Und dann könnten wir dann ja sehen, was sich in Europa alles machen lässt, denn die Amerikaner waren zu diesem Zeitpunkt schon viel weiter. Und er hat gesagt, er kommt. Glaube ich, 3 Wochen war er dann in Deutschland und in der Schweiz, hat auch Vorträge gemacht und ich habe das dann jeweils übersetzt und so ergab sich dann eine enge Zusammenarbeit. Und als ich ihn dann nochmal besucht habe, war er öfters da in Nevada City, dann sagte er mir, also wenn ihr weiterkommen wollt, dann müsst ihr einen Kongress machen. Denn bei einem Kongress kommen die Leute zusammen, da gibt es dann Gespräche, dann gibt es Verbindungen, dann sitzt man auch abends mal zusammen und dann gibt es ein Netzwerk. Und das geht ohne sowas nicht. Wenn man nur Veröffentlichungen macht, es ist unlebendig, es muss also zwischen den Menschen muss etwas hergestellt werden. Und das war im Grunde ja die Kreation der Idee eines Kongresses. Und das habe ich dann mit René Schweizer, den ich ja schon einige Jahre kannte, dann besprochen und das wurde dann auch in die Tat umgesetzt.
Genau, das war die Geburtsstunde von den Humorkongressen. Ja, das ist immer interessant. Ne? Diese Kontakte sind so wichtig, dass man sich gegenseitig stupst, auf Ideen bringt. Und ich habe eben auch noch mal gedacht, mit den Einladungen zum Buchschreiben und so, ja, da hast du dann wiederum mich auch eingeladen, mit dir ein Buch zu schreiben. Ne?
Das, ja.
So geht das dann immer weiter. Ne? Das ist doch auch großartig.
Ja, genau. Ne? Schneeballeffekt. Ja.
Schneeballeffekt. Und so haben wir das wunderbare Buch geschrieben, Das Lachen, ein theoretischer und praktischer Überblick übers Lachen. Ja, fiel mir gerade nochmal so auf. Ne? Du wurdest eingeladen und dann lädst du mich ein. Ja, das ist großartig. Danke nochmal dafür. Ja, und dann mit den Humorkongressen ging es los 1996 im Basler Kongresszentrum. Und jeder Kongress hatte einen Titel. Und der erste, folgerichtig, war natürlich Humor in der Therapie.
Genau.
Und dann habt ihr lauter prominente Referenten gehabt, was ja für so einen Kongress ja auch wichtig ist, damit es Anreize gibt, dass Leute Spaß haben zu kommen. Und wie du schon eben gesagt hast, der René Schweizer, den möchte ich nochmal besonders erwähnen, weil er heißt Schweizer und er ist Schweizer. Und du hast mir auch verraten, René heißt der Neugeborene, Wiedergeborene oder was hast du gesagt? Er hat sich dann als Wiedergeborener
René
Schweizer.
Ist der Wiedergeborene, auf Französisch.
Wiedergeborene. Genau, also ja. Dieser Mensch war ein großer Spaßvogel und ein wesentlicher Antreiber dieser ganzen Humorbewegung. Und ich habe noch mal einiges über ihn gelesen und habe gedacht, boah, hat es der gut. Der ist in einem so humorigen Elternhaus groß geworden. Beide, Vater, Mutter, die müssen so spaßig gewesen sein, dass er sich gar nicht vorstellen konnte, dass die Welt irgendwie anders ist und erst in der Schule begriffen hat, oh, hier beginnt wirklich der Ernst des Lebens. Der hat noch die Strafe bekommen, dass ihm auf die Finger gehauen wurde, also wirklich gruselig. Das ist, muss für den ja ein Riesenschock gewesen sein. Und dann sagte er später über sich selber, während der ersten 30 Jahre meines Lebens wurde ich immer wieder von einer tiefen und schmerzenden Wut darüber befallen, dass ich in eine Welt hineingeraten war, in welcher das Komische kaum wahrgenommen wurde. Etwas vom Wesentlichen an der Erkenntnis von komischen Situationen ist ja die Möglichkeit des Teilens. Allein lacht es sich längst nicht so herrlich wie in Gesellschaft. Und er hat sich dann zu einem ganz großen Spaßvogel entwickelt, eben gerade besonders in der Schweiz. Da wurde er bekannt für seine speziellen schelmischen Aktionen. 2 davon möchte ich einmal erwähnen, weil ich die einfach so grandios finde. Er hat an ein Fundbüro geschrieben, dass er seinen Verstand verloren hat. Und als Kennzeichen, er ist rot mit gelben Tupfen. Und er hat dann wirklich Antwort bekommen und ein Verlustanzeigeformular wurde ihm zugeschickt, dass er doch bitte ausfüllen möge. Und wenn sie etwas in dieser Art dann ja bekommen würden, also wenn was Gefundenes abgegeben würde, dann würden sie ihm Bescheid sagen. Also es ist doch echt, das ist doch wirklich witzig, ne? Er hat den Verstand verloren. Und die schreiben auch noch, dass sie ihm dann Bescheid geben. Und eine andere Sache. Er hat vor nichts halt gemacht, er hat auch das Friedhofsamt Basel-Stadt angeschrieben und drum gebeten, er hätte doch gerne einen Einbau einer Grabheizung im Grab seines Großvaters. Was für eine Idee. Und die haben auch wieder geantwortet, das ist ihm das Ulkige bei dieser Sache, die haben ihm alle geantwortet. Die Urnen liegen an einer Tiefe von 90 Zentimeter. Die darüber liegende Erde bewirkt eine gewisse Isolation, welche die Bodentemperaturen im Grab gleichmäßig halten. Nach dem Motto, keine Sorge, Grabheizung nicht nötig. Und er hat daraus dann ja wahrhaftig sogar ein Buch dann zusammengefasst, also von den vielen, vielen Briefen. Und ja, viele haben ihn daraufhin auch, wenn er sich wo vorgestellt hat, freudig begrüßt und sich gefreut, wenn er ihnen dieses Buch geschenkt hat. Das ist doch schon großartig, oder?
Ja, es waren einige Bücher. Also die waren jeweils absolute Bestseller, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland. Also der hat also jedes Mal so 50.000 verkaufte Exemplare gehabt, hat das auch im Selbstverlag gemacht, damit er das Geld dann auch für sich kassieren konnte. Und sobald er mit diesen Büchern was verdient hatte, ist er entweder nach Hawaii oder sonst in die Südsee, lebte so lange, bis er nichts mehr hatte. Dann kam er wieder zurück und schrieb dann weitere Briefe. Er konnte ja sehr direkt sein. Er war ein sehr gebildeter Mensch. Er war eigentlich Gymnasiallehrer, hat aber nie in diesem Beruf gearbeitet, also für Französisch und Englisch. Und er hatte auch eine Schauspielerausbildung. Er hat also auch Theater gespielt. Aber er ließ sich also nie irgendwie festlegen auf irgendetwas Berufliches, sondern er war halt eben sehr kreativ. Und dann konnte er auch oft sehr direkt sein. Zum Beispiel hat er an den Basler Generalstaatsanwalt geschrieben, ich habe in die Hosen geschissen und möchte Sie gerne anfragen, ob das ein Offizialdelikt ist. Und da kam natürlich zunächst mal keine Antwort. Und er hat mir das auch so erklärt, man muss immer an der Sache bleiben. Man darf dann nicht beleidigt sein. Man muss dann, wenn man keine Antwort kriegt, dann muss man mahnen und nochmal. Und bei der dritten Mahnung kommen zu 90% dann Antworten. Und so war das auch bei diesem Staatsanwalt. Der hat ihn dann schließlich geschrieben, wenn Sie in die Hose scheißen, ist das nur dann strafrechtlich relevant, wenn es sich um eine fremde Hose handelt. Und auf diese Weise hat er ganz viele Behörden, Menschen dazu gebracht, sich zu äußern. Und zwar aus dem Grund, weil einige am Anfang humorlos geantwortet haben, wie die, zum Beispiel auch einer bei den städtischen Verkehrsbetrieben in Basel, wo er angefragt hat, dass er eine Rillenschiene für eine Haifischausstellung brauchen würde. Und dann bekam er sofort eine Offerte über alte oder neue Trambahnschienen, also Straßenbahnschienen, die dann jeweils für 70 Franken oder so an ihn verkauft werden könnten. Das hat dazu geführt, dass die Leute gelacht haben. Und die Betreffenden, die sich das nicht so überlegt hatten, dass sie da einem Spaßvogel aufgesessen sind, sich dann in Zukunft eben auch Gedanken gemacht haben, lieber humorig zu schreiben als ernsthaft. Und das hat dazu geführt, offensichtlich, dass in der Schweiz die Behördenvertreter im Umgang mit den Ratsuchenden oder mit den Bürgern dann einen ganz anderen Stil an den Tag gelegt haben. Das ist also das Verdienst von Schweizer, dass die, weil sie Angst hatten, man könnte sonst über sie lachen, dann haben sie sich dann gesagt, dann will ich lieber humorig sein und dann wird man, wenn man lacht, nicht über mich lachen, sondern über das, was ich ausgesagt habe. Also das war sozusagen sein Verdienst.
Ja, aber großartig.
Nicht alles.
Ja. Ja, da hat er den Humor richtig rausgekitzelt. Und wie du sagst, ja, diese Veränderung, ne, dass in diesem System so ein Umdenken stattgefunden hat. Also das ist schon, ne, das ist schon echt großartig, ja. Ja, und dann gab es immer mehr Kongresse und es wurden immer mehr.
Ja, also
mehr,
er begann sich, das muss man dazu eingeladen. Sagen. Ihn hat die Gelotologie so fasziniert. Und die Gelotologie, das ist ja das, was eigentlich die Erfindung von William Frey ist. Also William Frey, ein Mediziner, ein Psychiater, der 1962 die Idee hatte, das Lachen zu erforschen. Das war das allererste Mal. Er war ja Stanford-Professor und hat dann einen Antrag gestellt an die Stanford University, dass er dieses Forschungsprojekt ins Leben rufen wollte. Und das hat man ihm nicht genehmigt, weil man davon ausgegangen ist, das ist ein Blödsinn. Die Stanford University hat ja einen guten Ruf und die haben gesagt, wenn wir sowas machen, dann wird unser Ruf geschädigt. Und dann hat er frei, weil seine Frau nämlich sehr wohlhabend war, die hat einige Zeitungen besessen, dann hat er ein eigenes Institut in der Nähe der Universität aus dem Boden gestampft, auch mit Mitarbeitern. Dort hat er auch ein Labor gehabt. Und dort begann alles das, was heute auch in den Medien immer wieder verkündet wird, dass das Lachen das Immunsystem stärkt und dass die Atmung verbessert wird und dass wir mehr Sauerstoff im Gehirn haben und so weiter. Das hat er dann in seinem gelotologischen Institut nachgewiesen. Ich werde dann gleich noch darauf zurückkommen, dass das eben auch Madame Kataria diese Forschung beeinflusst hat, entscheidend beeinflusst hat. Schweizer war so begeistert davon, dass er unbedingt in der Schweiz auch ein gelotologisches Institut ins Leben rufen wollte. Und das bezeichnete er als Humoratorium. Und das war der Anfang eigentlich von dieser Idee der Basler Kongresse.
Ja, genau, so fing das alles an, ne? Dass er diese Idee mitgebracht hat und dass aus dem Humoratorium dann die Humorkongresse entstanden sind, die Reihenfolge, ne?
Genau.
Genau. Und bei den Humorkongressen hat sich's dann ja auch nach und nach entwickelt, dass ihr am Anfang diese ganzen Honorationen hattet. Ja, ich weiß gar nicht, wen ihr da alle eingeladen habt. Jedenfalls alle bekannten Menschen aus dieser Szene, sag ich mal.
Ganz
und,
genau.
Und dann kam auch immer wieder die aktuelle Entwicklung dazu. Irgendwann kamen die Klinik-Clowns dazu. Und dann kam eben auch Lach-Yoga dazu.
Genau. Also das war, ich kannte natürlich dann einige wichtige Leute so aus der Literatur. Aber Schweizer war natürlich ein Hans Dampf in allen Gassen, der... Sobald er von jemand gehört hatte, dass der interessant ist, hat er den auch aufgesucht oder hat Kontakt mit dem hergestellt. Also das war zum Beispiel mit Madame Kataria war das so, der war also Mitte der 90er Jahre war er ganz unbekannt, weil er kam ja erst 1995 überhaupt auf die Idee, das Lach-Yoga ins Leben zu rufen. Schon ein oder zwei Jahre später war in der Los Angeles Times ein großer Artikel über ihn und das Lach-Yoga. Und Schweizer war da zufällig in Los Angeles, weil er kannte wieder jemand von den Paramount Studios, einen Schweizer, der dort ein wichtiger Regisseur war. Und er erzählte mir, er wäre dann so flaniert irgendwo in Los Angeles, sah dann diese Zeitung, damit Laughter und so, hat sich die gekauft, las dann über Kataria und Mumbai und hatte einen Mitarbeiter, einen jungen, kreativen Mann namens Heinz Tobler, der sich aber selbst als Dalai Lama bezeichnet hat und der zufällig in Indien war und dem hat er dann gesagt, besuch doch Kataria und der ist dann von diesem Ashram, in dem er damals war und dort meditiert hat, ist er dann nach Mumbai geflogen und innerhalb von zwei oder drei Wochen hat er sich von Kataria einführen lassen in das Lach-Yoga, hat dann diese Kenntnisse mit nach Europa gebracht und war dann beim dritten Humorkongress in Basel zusammen mit Schweizer dann einer der Referenten, die zum allerersten Mal in Europa über Lach-Yoga berichtet haben. Und alles, was sich dann später um das Lach-Yoga herum entwickelt hat, im Sinne eines Schneeballsystems, ist von diesem Seminar ausgegangen.
Ja, das finde ich ganz großartig. Also das gerade, wo ich ja nun vom Lach-Yoga so begeistert bin, nochmal so diesen ersten Schritte, ne, wie das wirklich so gekommen ist über diese Humorentwicklung, das Interesse dafür, den Blick dafür, dann findet er das in der Zeitung, dann kennt er wieder jemanden, der gerade in Indien ist, der geht dann da hin zu Madan und lässt sich da ausbilden als Erster. Ja, und dann ist er zurückgekommen und wollte das gerne beim Humorkongress auch anbieten. Und Madan sollte eigentlich ja auch kommen, aber es hat beim ersten Mal noch nicht geklappt. Und dann haben...
Auch beim dritten Kongress, ja.
Genau, aber der Heinz Tobler und der René Schweizer, die haben das ja dann vorgestellt. Und du bezeichnest das ja immer als legendäre Situation, ne, wie das dann da gelaufen ist.
Genau, Schweizer hatte ja so ein Motto, er sagte, es gibt keine Zufälle. Also für ihn war das klar, dass alles irgendwie vom Universum schon so eingerichtet worden ist, dass das alles so kommen musste. Denn wie kamen wir beide zusammen? Er war damals in Chur, hatte Zahnschmerzen, war beim Zahnarzt und hat im Wartezimmer hat er dann irgendwo auf dem Tisch, hat er dann einen Zeitungsartikel gesehen, wo über dieses Büchlein von mir, Heilkraft des Humors, berichtet wurde. Und dann hat er das rausgerissen, hat er mir erzählt, hat das sich eingesteckt und hat mich dann daraufhin angeschrieben. Und so kamen wir zusammen. Und in Los Angeles hat er zufällig eben die Zeitung gesehen. Und er meinte, das hätte das Universum so eingeplant. Das hätte eben so sein müssen, dass sich so etwas ergibt. Und wenn diese Zufälle nicht gewesen wären, wäre wahrscheinlich das Lach-Yoga auch nach Europa gekommen, aber wahrscheinlich einige Jahre später. Und so kam das eben, 1997 war dieses Seminar nach Europa. Dann waren einige der ersten Aktivisten des Lach-Yogas, die waren bei diesem Seminar und haben das dann nach Wiesbaden gebracht. Und zwar Gudula Steiner-Junker. Sie war Kliniklaunin. Sie lebte damals in der Humorkirche von Michael Berger, einem großartigen Humoristen, der auch viel für den therapeutischen Humor getan hat, der sich damals mit den Mitteln, die er aus einer unglaublich tollen Erfolgsserie mit Scherzartikeln hatte, er fing an, Scherzartikel sich auszudenken und die zu produzieren und wurde dadurch Multimillionär. Der Einzige, der mir bekannt ist, der mit Scherzartikeln so viel verdient hat. Und mit diesem Geld hat er dann Künstler unterstützt und eben auch die Lachbewegung und hat sich in Wiesbaden-Erbenheim, hat er sich ausrangierte Kirche gekauft plus Pfarrhaus. Diese Kirche nannte er die Humorkirche und im Pfarrhaus wohnte die Gudula Steiner-Junker, die dann zu ihm kam und ihm das erzählte mit dem Lach-Yoga und dann wurde ein Termin anberaumt, wo man das also vorführen wollte. Und dann, wie es eben so ist, wenn etwas ganz neu ist, dann meldeten sich dann die Fernsehsender, weil es gab ja auch Berichte aus Basel in den Zeitungen über das Lach-Yoga, da waren sie alle interessiert. Und dann kamen Anfragen bei Berger, ob sie denn bei einem Lachclub mitmachen könnten. Den gab es damals noch gar nicht. Und Berger hat dann einfach gesagt, ja, dann würden wir halt die, die da sind, Gudula Steiner-Junker, seine Mitarbeiter aus seiner Firma für Scherzartikel und irgendwelche Leute, die noch zufällig da waren, die wurden dann alle zusammengerufen in die Humorkirche, haben dann zusammen unter Anleitung von Gudula Steiner-Junker das gemacht. Es war überzeugend, es kam ganz gut rüber bei den Fernsehzuschauern und das wurde dann hinterher als der erste Lachclub wurde das dann verzeichnet und wieder im Schneeballsystem haben sich dann daraufhin neue und wieder neue Gruppen gebildet, sodass das, was heute als die Lachbewegung bezeichnet werden kann, damals in der Humorkirche von Michel Berger in Wiesbaden seinen Anfang genommen hat.
Genau, und der Michel Berger, der ist wirklich auch ein ganz spontaner und ein, ja, ein Fluxuskünstler, ein Humorkünstler, ein Philosoph, all das. Und da möchte ich auch auf die Podcast-Folge 11 hinweisen. Da durfte ich ihn nämlich interviewen, den Michel. Michael Berger, Kunst, Humor, Philosophie. Das lohnt sich wirklich. Das ist grandios, ihm zuzuhören. Und er selber sagt ja auch, dass er in Wiesbaden-Erbsenheim diese Humorkirche hat. Ich habe ein paar Jahre in Wiesbaden gewohnt und ich habe immer so ein Auge für Autokennzeichen. Und da dachte ich, ist ja lustig, WI-TZ, Witz, da fahren ja lauter Witze rum. Und dann habe ich ihm das in unserem Gespräch gesagt, sagt er, tja, und weißt du, wer das entwickelt hat? Das war er. Er hat das auch als Idee gehabt, ne, dass das Kennzeichen sich dafür eignet, hat ganz viele Freunde, Bekannte, mir noch immer angesprochen, hat, nimm dieses Kennzeichen, nimm das Kennzeichen, und dann fahren lauter Witze rum. Ich finde das so großartig. Jetzt wohne ich in Bielefeld und da fährt ganz viel Bier rum. BI-Strich, ne? BR, Bier. Also Autokennzeichen können auch sehr erheiternd sein. Ja, und in der Humorkirche, dann, wie du schon sagst, da ging es noch weiter mit dem Lach-Yoga. Da hat der Michel sich, mit, wie du schon sagst, er hat finanziell die Möglichkeit gehabt und konnte so Madan Kataria aus Indien einfliegen lassen. Und so ging es dann da heiter weiter. Und ich habe mit der Brigitte Kottwitz gesprochen, die dann dabei war bei diesem, in Anführungsstrichen, ersten besonderen Lach-Yoga-Zusammenkommen. Und ich wollte gerne die Übungen der ersten Stunde sozusagen, die Madan dann mit den Menschen, die sich in der Humorkirche eingefunden haben, ja, dann angeboten hat. Und zwar ging es da immer noch nach so einem 13-Punkte-Programm. Also am Anfang hatte der ein 13-Punkte-Programm, wo immer ganz kleine Atemübung war, das Klatschen, die Lach-Yoga-Übung, wieder Atemübung, Klatschen, Lach-Yoga-Übung und immer die gleichen. Und einige davon wollte ich jetzt gerne mit dir und den HörerInnen mal machen. Und zwar erstmal das Recken und Strecken. Oh, dass wir uns erstmal dehnen. Ne, die Dehn- und Atemübung aus dem Yoga, das war ja schon immer dabei. Dehnen, atmen. Und nochmal Recken und Strecken. Ja, alle können mitmachen. Und ja, das Lach-Yoga kommt wie das Yoga aus Indien, so auch die Namaste-Haltung, die Handflächen aneinanderlegen, Fingerspitzen nach oben. Und mit dieser Namaste-Haltung sich voreinander freundlich verbeugen, sich anlächeln, das Namaste-Lachen. Dann hat er das Ritual mitgebracht. Ich bin der gesündeste Mensch auf der Welt. Und die Arme hochwerfen. Ja, ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt. Ja, ich bin der dankbarste Mensch auf der Welt. Ja, und ich bin ein Lachclub-Mitglied. Ja. Dann hat er auch das Diskussionslachen eingeführt. Ein Zeigefinger hochnehmen, ne, so diesen Dudu-Finger, sage ich immer. Da, so als würde man mit jemandem diskutieren oder sich streiten und mit dem Zeigefinger so rumschwingen und dann hat er auch schon von Anfang an das stille Lachen dabei gehabt, dass man also nur so tut, als ob man lacht, der Mund ist geschlossen und man lacht so, dass man fast das Gefühl hat, man platzt heraus. Kann man jetzt natürlich schlecht machen, wo wir jetzt uns nicht sehen. Und das summende Lachen. Dann das Anerkennungslachen. Daumen und Zeigefinger zusammentun und sich anerkennen, zulachen. Und dann hat er von Anfang an das Ein-Meter-Lachen dabei gehabt. Das empfinde ich immer als sein Lieblingslachen, weil das hat er ganz, ganz häufig, dass er, wenn er Übungen anleitet, das Ein-Meter-Lachen anleitet. Das Ein-Meter-Lachen ist so, dass wir die Arme ausstrecken seitlich, dann geht die rechte Hand auf die linke Hand, die Hand geht zum linken Ellbogen, zur linken Schulter, rechten Schulter und ausbreiten und in den Himmel lachen. Also rechte Hand auf die linke Hand und dann ah, ha, 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 ha. Auch zur anderen Seite, linke Hand auf die rechte, Ellbogen, Schulter, Schulter und ausbreiten. Also linke Hand auf rechte und dann ha, 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 ha. Ah, ja. Ja, ich habe mich jetzt auf die Übung beschränkt und die Atemübungen und das rhythmische Klatschen dazwischen weggelassen. Und das very good, yeah, das machen wir jetzt aber noch. Very good, yeah, very good, yeah. Beim very good klatschen, bei mir die Daumen hoch oder die Arme nach oben werfen. Very good, yeah, very good, yeah. Und das Löwenlachen, das war wohl auch schon von Anfang an dabei. Eine ganz alte klassische Yoga-Übung, die wir mit dem Lachen verbinden, indem wir auch noch die Hände wie zwei Löwentatzen neben die Ohren nehmen, die Zunge rausstrecken und und dann war es ja in der Humorkirche, also setzen wir uns auch noch die Humor- oder Spaßbrille auf. Daumen, Zeigefinger, die Kuppen zusammennehmen, alle vier Fingerkuppen zusammenführen, dann haben wir eine Brille, die führen wir vor unsere Augen, schauen durch, dann sieht die Welt doch schon gleich anders aus. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, waren das so die ersten klassischen Lach-Yoga-Übungen. Das hat sich natürlich in all den Jahren so, so vielfältig erweitert mit all den neuen Lachyogis, Lachyoginis, die dazugekommen sind und auch mit anderen Sachen kombiniert, mit klassischen Übungen von den Clowns, mit Elementen vom Tanzen. Also das ist ja also ein breites, buntes Spektrum geworden. Ja, jedenfalls ist es in Wiesbaden gestartet, in der Humorkirche. In Frankfurt mit den Capri-Künstlerinnen, mit der Brigitte Kottwitz, Caroline Krüger ging es dann heiter weiter. Auch mit den beiden habe ich eine wunderbare Podcast-Folge, die Nummer 36, Kunstprojekt Lachen erlaubt. Auch das Interview ist wirklich sehr, sehr interessant. Ja, mit dem Madan-Besuch, er ist dann auch zum Lach-Yoga-Kongress gekommen. Da fand es Fortsetzung.
Für mich war interessant, was Katharina damals, als er eben erstmals nach Basel kam, Dann hat er sich ja auch dazu geäußert, wie er überhaupt dazu gekommen ist. Und das war für mich schon interessant. Er sagte, in den frühen 90er Jahren hätte er als Assistenzarzt in einem Krankenhaus in Mumbai gearbeitet. Und es hätte ihn immer schon belastet, dass in Indien, wo es also keine allgemeine Krankenversorgung gibt, die Krankenbehandlung oft gar nicht möglich für die Patienten war, also für die Kranken war, weil einfach die Kosten für eine medizinische Behandlung ganze Familien ruinieren können in Indien. Daher wurde er von dieser Vorstellung, die dann eben in diesen Artikeln, die von William Frey dann initiiert waren, verbreitet worden, diese Idee, dass Lachen ein kostenloses Heilverfahren ist und dass es eben auch die Gesundheit dann fördern kann, wurde er so fasziniert, dass er dann anfing, das zu testen und sich dann also mit ein paar Freunden oder Kollegen in einen Park begeben hat in Mumbai, wo man dann so ja, öffentlich sich zunächst mal Witze erzählt hat, um dann zu sehen, also ob das, was Frey immer wieder hervorgehoben hat, dass das Lachen eben eine gesundheitsfördernde Wirkung hat, ob das auch stimmt. Und dann kamen auch Leute, die dann im Park spazieren gingen, die kamen dann dazu und die erzählten sich auch Witze. Aber dieses Witzeerzählen scheint also überhaupt nicht gut angekommen zu sein, weil sich besonders Frauen an den vielen Herrenwitzen dann gestoßen hatten, die dann da erzählt wurden und dem Lachclub dann, diesem informellen Lachclub dann ferngeblieben sind. Kataria sagte, nach 1 bis 2 Wochen sind das nicht nur die Witze, sondern auch die Frauen ausgegangen, also die weiblichen Teilnehmer. So kam er natürlich als Inder, kannte er das Yoga und das Hatha-Yoga ist eine spezielle Form des Yogas und da war das Lachen immer wichtig. Und dann hat er sich gesagt, naja, dann könnte man das mal einbauen. Und so kam ihm die Idee mit dem grundlosen Lachen, dass man dann halt einfach über diese bestimmten Yoga-Übungen dann ins Lachen hineinkam, also das am Anfang erstmal gestellt war, dann aber, wenn der Motor anspringt, dann eben zu einem richtigen Lachen wurde. Und dann sagte er dann auch sinngemäß, dass über die Übungen dann die Berührungsängste zwischen den Teilnehmern, die sich ja teilweise gar nicht kannten, sofort abgebaut wurde und tatsächlich das Immunsystem gestärkt wurde. Als Arzt konnte er das natürlich dann auch eruieren. Also die Leute, die dann vielleicht mit Schnupfen oder mit chronisch auch chronifizierten Problemen mitgemacht haben, die kamen dann immer wieder und die haben dann berichtet, jetzt geht's mir besser. Also er war auf jeden Fall dann irgendwann dann davon überzeugt, dass das etwas bringt und hat das dann mit einigen Kollegen und Freunden hat er das dann auch weiter forciert und sehr schnell sind dann die Medien darauf aufmerksam geworden und dann schwappte das über nach Australien, Neuseeland, die USA und dann René Schweizers Besuch in Los Angeles eben auch nach Europa. Und heute ist es eine weltweite Bewegung und dank Madan Kataria, dessen Initiative darauf hinauslief, die UNESCO dazu zu bewegen, einen Weltlachtag zu etablieren, was dann geschah, können wir immer am ersten Sonntag im Mai dann auf der ganzen Welt gemeinsam grundlos lachen.
Ja, das ist toll. Und er ist ja weiter rege, das weiter zu verbreiten, weiter zu entwickeln, immer wieder weiter zu verfeinern und den aktuellen Forschungsergebnissen anzupassen und. Das ist großartig. Ja, ist eine tolle Bewegung. Ich bin da ganz glücklich drüber. Ja, und wir hatten vorhin schon, dass du gesagt hast, aus den Publikationen ist dann die Idee entstanden, dass ein Kongress entsteht. Und aus den Kongressgeschichten ist dann wiederum die Idee entstanden, wie kann man es noch weiter verbreiten, wie kann man es weiter etablieren. Ganz am Anfang habe ich ja gesagt, 25 Jahre und es wurde ein Rahmen geschaffen dafür, nämlich Humorcare.
Genau.
Wie ist es jetzt zu Humorcare gekommen?
Also es ist so, dass am Anfang, also beim ersten Kongress, hatten wir auch Probleme, die richtigen Referenten zu finden, also die sich also ausdrücklich mit Humor in der Therapie befasst hatten. Da kamen dann einige zusammen, an erster Stelle natürlich Noni Höfner, die schon auch in den späten 80er Jahren die provokative Therapie in Europa, in Deutschland eingeführt hatte. Die war von Anfang an dabei. Aber dann auch andere, Peter Heim zum Beispiel oder Irin Bischofberger, die das also schon auch in den 80er, 90er Jahren als Krankenschwester dann in Krankenhäusern dann versucht hat zu vermitteln. Es gab schon Klinik-Clowns, die dann auch gekommen sind. Diese, ja, wenn man so will, dieser Stamm an Referenten, die dann immer wieder bei jedem Kongress dabei waren, die sind dann also am ersten Kongresstag des dritten Kongresses, war der 10.10.1998 in das schöne alte Warteck, das ist direkt neben dem Kongresszentrum in Basel, haben wir uns da zusammengefunden. Und dann hatte dann jemand die Idee, ich glaube, das war Alfred Gerhards, also der Globo, toller Humorist, der ja auch dieses wunderbare Buch geschrieben hat, der Pfirsichbeißer, also seine ganze Lebensgeschichte, die dann auch im Grunde eine Geschichte des therapeutischen Humors ist. So mehr im Spaß gesagt, Mensch, wir könnten doch eigentlich einen Verein gründen. Und dann haben die, die sonst noch dabei waren, also Max Deon, der Direktor vom Alfred-Adler-Institut in Zürich, dann Peter Hein, Nonni Höfner war dabei, Maria Schwarz, ich selber, also so ein kleiner Kreis. Und dann wurde dann so mehr so im Spaß gesagt, ja, das könnten wir eigentlich machen. Und dann merkte man, dass das Gespräch plötzlich dann produktiv wurde. Das war, wurde dann auch ernst. Das ist ja das Schöne am Humor. Man springt vom Ernsten ins weniger Ernste und dann kann man das nicht mehr unterscheiden. Und dann irgendwann fiel dann auch die Idee, wir den Leuten ja irgendwas vermitteln wollen, also Care. Dann macht man einen Sammelbegriff, Humor und Care. Also die Hilfestellung ist Humor Care. Und dann wurde dieser Verein gegründet bald darauf. Und Ende 2001 haben wir uns dann entschieden, uns zu diversifizieren, also die Schweizer dann ihren eigenen Verein zu machen, in Deutschland dann Humor Care Deutschland ins Leben zu rufen. Dann kamen noch die Österreicher dazu, dann Humor Care Deutschland Österreich, Austria, HCDA. Und so könnte man sagen, dass 2001 also so diese grenzübergreifende Entwicklung von Humor Care dann entstanden ist, und das hat dann sogar dazu geführt, dass es inzwischen einen Humor Care auch in Uruguay gibt, auch in anderen Ländern zumindest versucht wird, da Strukturen, so wie das in der Schweiz und Deutschland ist, herauszugestalten. Und insgesamt könnte man sagen, sind es heute Hunderte von Mitgliedern, die dann aus den Care-Berufen kommen, also Ärzte, Krankenschwestern, Psychologen, Psychotherapeuten, auch Pädagogen und so weiter, die halt das gemeinsame Ziel vor Augen haben, den Humor als eine gute Sache einzusetzen, um Menschen einander nahe zu bringen und Menschen dazu zu bringen, so wie das auch beim Lach-Yoga gemacht wird, einfach glücklicher zu sein und mit ihren positiven Emotionen dann auch etwas zu bewirken.
Genau. Ja, und mich erinnert es auch wirklich an die Care-Pakete, ne? Und ihr macht jetzt Humor-Care-Pakete. Ja, das hat sich auch immer weiterentwickelt mit dem Verein. Ihr habt ja angefangen, mehrere Module anzubieten, dass man sich ausbilden lassen kann bei euch. Magst du da gerade noch was zu sagen?
Ja, vor 7 Jahren hatten wir uns dann überlegt, dass wir einfach diejenigen, die im Verein waren, die haben ja auch immer wieder gefragt, wie kann man sich dann mehr Inhalte vermitteln lassen, wie kann man sich weiterbilden lassen. Wir haben ja zwar immer kleine Kongresse gemacht, die Schweizer teilweise auch größere Kongresse, auch wieder im Zentrum der Messe Basel, und wir in Deutschland dann jedes Jahr mindestens einen Kongress. Aber das war zu wenig, dann haben wir gesagt, ja, wir könnten im Grunde eine Ausbildungsinstitutionen etablieren, die wir dann als HCDA-Akademie bezeichnet haben. Und dort wurde dann jeweils mindestens 5 Modulen, es waren also teilweise auch 10 Module, die die Leute dann gemacht haben, wurden dann Humorberater und Humorberaterinnen und Humorcoaches auch noch zusätzlich, mussten dann noch wesentlich mehr machen, dann fortgebildet. Und insgesamt haben wir seit 2015 haben wir dann ja, ungefähr 250 Humorberater dann weitergebildet. Das ist durch Corona ist das eingebrochen. Dann haben wir einfach die Aktivitäten dann erstmal auf Eis gelegt. Jetzt wird es weitergehen. Und diejenigen, die dann eben fortgebildete Humorberater waren im therapeutischen Humor, die haben sich dann in der Fachgruppe Humorberatung bei Humor Care Deutschland Österreich zusammengefunden, und diese Fachgruppe, die ist aktiv, macht Konferenzen, gibt ein Newsletter heraus und wird jetzt auch in Zukunft, nachdem diese Einschränkungen durch Corona jetzt weitgehend aufgehoben sind, dann auch wieder mehr Aktivitäten an den Tag legen.
Ja, und Stichwort Corona, ihr habt euch dann ja auch aktuell angepasst. Ihr habt den letzten Kongress online gemacht.
Ja.
Und auch Angebote gibt es mittlerweile online. Ich bin auch mit
ja, das
meinem,
ist,
ne, ich
ja.
bin mit meinem Angebot auch online dabei, mit meinem
Ja.
Modul im Bereich Trauer, Lebensfreude, mit meinem
Ja.
Seminar Lachen trotz und alledem. Darf ich lachen,
Genau.
wenn ich traurig bin? Lachen
Ja,
in der
genau.
kleinen und der großen Krise. Also
Das hast du ja
online.
in deinem Buch dann im Grunde schon vorweggenommen, diese Problematik, oder?
Genau, also die Problematik in meinem Buch ganz ausführlich aus den verschiedensten Aspekten, mit den verschiedensten Aspekten betrachtet, ne? Und auch in meinem Buch ganz viel Anregung, praktische Anregung dazu. Ja, und in dem Seminar kann ich es dann halt mit den Teilnehmern, Teilnehmerinnen dann halt ganz konkret angehen. Ja, das ist eine tolle Möglichkeit, ne, die ihr da also auch genutzt habt oder auch weiterhin nutzt mit dem Online. Und du hast gesagt, ihr habt jetzt Jubiläum, 25 Jahre. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es auch eine Veränderung, eine Staffelübergabe, nenne ich es.
Genau, also das ist diejenigen, die das also bisher gemacht haben, da gehöre ich auch dazu. Das ist, hat auch wieder etwas mit dem Älterwerden zu tun. Dann sollen auch diejenigen, die jetzt noch etwas weniger an Alter aufgebürdet bekommen haben vom Schicksal und dafür mehr an zukünftigen Möglichkeiten aktiv zu sein, die sollen das die Staffel jetzt übernehmen und weitermachen. Und die alte Riege zieht sich jetzt erstmal zurück. Was ja immer gut ist, also dass neuer Wind kommt. Und wir werden also ab Ende April werden wir einen neuen Vorstand haben und der wird dann als JumaCare Deutschland Österreich weiter voranbringen und sich natürlich auch viel Neues wieder einfallen lassen, was man verwirklichen kann innerhalb dieses Vereins.
Ja, und es ist einfach großartig, dass es da wirklich auch weitergeht. Ein sehr gut, sehr gut, yeah, sehr gut, sehr gut, ja. Und an der Stelle möchte ich doch auch eine Lachrakete losschicken für HumorCare, für das, was ihr da bis jetzt geleistet habt, dass ihr das auf den Weg gebracht habt, dass so viele Menschen da schon Nutzen von haben konnten und dass es auch weitergeht. Ja, die Lachrakete, ich erkläre sie nochmal für die, die sie vielleicht noch nicht kennen. Man stampft auf dem Boden, ho, ho, ha, 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 ho. Ho, ha, 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 beugt sich nach vorne, dreht dann die Unterarme umeinander herum und richtet sich dabei auf. Ha, dann geht der Handteller vor dem Gesicht her. Ha, und dann schmeißen wir die Arme hoch, dass die Rakete in die Luft fliegt. Ha, 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 ha. Das machen wir doch gleich noch zweimal, denn alle guten Dinge sind drei. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Dann drehen sich die Arme. Ho, Handteller vom Gesicht. Ah, und Arme hoch. Ah, und Lachrakete die dritte. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Und der Arme drehen. Ah, Handteller. Ah, und Arme hoch. Ah, ach, super. Sehr schön. Ah, ja, so, wir kommen schon so allmählich zu unserem Ende.
Ja, genau.
Lieber Michael, ich möchte dich gerne noch fragen, was ist deine Botschaft für unsere HörerInnen?
Ja, die Botschaft ist die, immer weitermachen. Es gibt, wie René Schweizer sagte, keine Zufälle. Und wie Alfred Adler sagte, alles kann auch anders sein. Und wie Viktor Frankl sagte, alles wird gut werden. Das war ja auch seine Überzeugung, als er in den Konzentrationslagern war. Also er war überzeugt, dass alles gut werden kann. Und mit diesen drei Botschaften, denke ich, ist unser Leben ja auch in eine ganz bestimmte Richtung hineinorientiert, die nicht anders als optimistisch sein kann. Das heißt, meine Botschaft wäre die, wenn wir den Humor im Herzen haben und das Lachen sozusagen in unserem Ausdruck, in unseren Stimmbändern, in unserem Körper, dann wird alles gut werden.
Ah, oh, das hört sich gut an. Sehr schön. Da fällt mir gerade noch ein, das habe ich letztens gelesen, das gefällt mir so gut. Ein Optimist und ein Pessimist unterhalten sich. Da sagt der Optimist, alles wird gut. Der Pessimist sagt, nichts wird gut. Dann sagt der Optimist, ah, ja, nichts wird auch gut. Das ist doch nett, ne? Ach ja, schön. Und meine.
Nach dem Motto, mein Name ist Nobody, oder?
Genau, my name is nobody. Ja, und meine Botschaft, liebe HörerInnen, ich möchte euch dazu ermutigen, euren Blick und den Sinn für das Komische um euch herum zu schärfen. Erlaube es dir, immer wieder ein Schelm zu sein und in Gemeinschaft herzlich zu lachen. Feiere deinen Humor und labe dich an erfrischendem Gelächter. Da möchte ich auch noch eine letzte Lach-Yoga-Übung anbieten, und zwar den Schelm, wie sagt man, den Schalk im Nacken erwecken. Weil den brauchen wir dazu, ne? Das, früher hieß es immer so ein bisschen negativ, na, du hast ja wohl einen Schalk im Nacken. Und ich finde, das ist doch schön, wenn man Schalk im Nacken hat. Ne?
Ja,
Der ist doch der, der einen so ein bisschen wachkitzelt, der einen so
genau.
erlaubt, komm, mach doch mal was Komisches. Da lass uns doch mal, und auch die Hörer und Hörerinnen möchte ich dazu ermuntern, packt euch doch mal in den Nacken. So als wolltet ihr euch so wie so ein Kätzchen am Nacken packen, ne? Und dann wie so eine Massage. Immer mal so reingreifen, so ein bisschen so ein leichter Massagegriff und immer wieder lösen und neu reingreifen, mit der Vorstellung, da schlummert der Schelm, ne, der Schalk, und den kitzeln wir, kneten wir, locken wir, sodass er wach wird, und dann fängt er an zu kichern. Und dann lacht er immer mehr. Und dann merkt ihr, wie der immer mehr unter eurer Hand zappelt, und dann wird er ganz und hüpft nach vorne auf den Tisch. Und springt herum und lässt sich kaum mehr bändigen. Da ist er geweckt. Und dann schnappen wir uns wieder, packen uns in den Nacken. Ach, und dann geben wir ihm da wieder sein Zuhause und wissen, da sitzt er. Und immer wenn wir ihn mal wieder wachkitzeln wollen, dann dürfen wir das auch tun. Sehr gut, sehr gut, yeah, sehr gut, sehr gut, ja, der Schalk ist da. Und da sind wir schon so schön am Lachen, lieber Michael. Lass uns doch noch mal gemeinsam eine Runde lachen.
Ja, das machen wir
Ach, wie schön. Ach ja, es könnte man dann so weiter, weiterreden, weiterschalten, weiterlachen. Lieber Michael, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch mit all deinen Anregungen, Inspirationen, Erfahrungen, so köstlich. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch an zwei Podcast-Folgen erinnern, die ich schon mit dir machen durfte. Und zwar die Folge 32. Da berichtest du so wunderbar über die Gelotophobie, die Angst vorm Ausgelachtwerden. Das finde ich so einen wichtigen Beitrag, dass wir die Angst davor verlieren, ausgelacht zu werden, weil das ist ja ein ganz, ganz großer Schlüssel. Und dann auch Podcast Folge 35, Paradoxien und Humor in der Psychotherapie. Also wer mehr über all das, was wir am Anfang so, ja, angedeutet haben, wissen möchte, eine wunderbare Folge, die Folge 35. Ja, hast du noch irgendwas zum Anführen, fügen,
Ja,
was du
ist
noch?
eine runde Sache. Ich glaube, alles gesagt worden.
Super, super. Ich weiß zwar, dass du noch ganz viel sagen könntest, aber ich weiß auch, dass die Zeit jetzt schon rund ist. Aber man kann sich ja noch mal treffen.
Gerne.
Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, und ich danke dir noch mal von ganzem Herzen. Bis
Ja,
dann.
ich danke auch. Alles Gute, ja?
Dankeschön.
Mach's gut.
Lach's gut.
Ja, tschüss.
Tschüss, tschüss. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.